Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wobei heute leider Ralf nicht dabei ist. Der liegt vom Teamarzt ins Bett geschickt, wegen Corona flach. Deswegen führe ich heute allein das Interview durch. Wieder mal aus der Sprecherkabine in Köln. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 46. mit unserem Gast Alexander Albrecht, CEO bei Build a Rocket GmbH und dem Thema Build a Rocket Gaming Mindset für Transformation und Change. Alex, von unserer Seite nochmal herzlich willkommen und sensationell, dass du bei uns in der Business Liga aufschlägst. Sag doch ein paar Worte zu dir und deinem Unternehmen erstmal zur Orientierung für unsere Zuhörer.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Volker. Ich bin super neugierig und gespannt auf das Gespräch und vor allen Dingen auch gute Besserung an Ralf. Das ist immer kein Spaß. Ich bin der Alex. Ich komme aus Köln gebürtig, geboren, aufgewachsen. Also sozusagen fast ein Heimspiel hier, dann auch im Podcast. Bin jetzt inzwischen 43 Jahre alt und mache im Prinzip mein Leben lang das Thema Gaming und E-Sports auch als eine Facette des Gamings in Form von multiplen Firmen und Startups und Ventures und einfach auch dem Aufbau der Infrastruktur in diesem Bereich. Ich habe 2016 die Build a Rocket GmbH zusammen mit Tobias Heim gegründet. Angefangen sind wir im Prinzip als Consulting und Strategie Berater für Firmen, die erstmalig vielleicht auch in diesem Space gehört haben. Und inzwischen sind wir wirklich, man sagt das immer so ungern, aber so eine Full-Service-Partner für Companies, die dann wirklich inzwischen Fuß gefasst haben in dem Bereich und von der Strategie bis zum Social-Media-Posting bis zum Creator-Booking eigentlich die ganzen Services im Gaming-Bereich über uns abwickeln. Wir sitzen hier im Herzen von Köln-Ehrenfeld. Ich selber, wie gesagt, bin nicht nur in der Industrie, in diesem Bereich groß geworden, aufgewachsen, sondern bin auch leidenschaftlicher Gamer. Leider, wie das immer so ist, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann kommt das Hobby immer so ein bisschen zu kurz. Aber ich versuche trotzdem noch regelmäßig zu spielen. Man hat dann seinen Freundeskreis seit über 20 Jahren, wo man sich dann abends verabredet. Das ist also auch sehr social. Hab inzwischen zwei Kinder, die 10 und 7 sind und auch immer mehr herangeführt werden, sorgsam herangeführt werden an das Gaming, das ist wichtig, aber die großen Spaß daran haben und schon Pläne schmieden, hier bei Build a Rocket die Nachfolge anzutreten, jedes Mal, wenn sie im Office zu Besuch sind. Genau, so viel vielleicht erstmal zu mir.
Ja, super. Das kann ich mir gut vorstellen, das Spielen weiter fortzusetzen auf einem anderen Level.
Ganz genau.
Ja, super. Ja. Und dann sag nochmal hier unsere klassische Eingangsfrage nach dem Vorstellen. Wo würdest du dich aufstellen, wenn du dein eigener Coach wärst auf dem Spielfeld? Beruflich, aber wenn du willst, auch gern privat, können ja manchmal unterschiedliche Rollen sein.
Ja, ich habe tatsächlich ChatGPT gefragt, mit allem, was ChatGPT über mich weiß, und das ist ja eine ganze Menge, was dieses System über uns alle inzwischen weiß, wo würdest du mich aufstellen im Fußball und im Basketball? Und ich finde es immer so schwierig, sich selber sozusagen irgendwie ganz nach vorne zu stellen, ja, ist immer schön bequem. ChatGPT sagt mir, hey, ich würde dich im Mittelfeld aufstellen, du hast die Übersicht, du willst das Spiel steuern und nicht nur reagieren. Du willst die Fäden in der Hand halten im Hintergrund und gleichzeitig auch Tempo und Intensität irgendwie mitbestimmen. Also im Fußball wäre ich so ein klassischer Achter irgendwie, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter da hinten auf der 6. Und im Basketball habe ich tatsächlich selber auch lange gespielt, so eine Mischung aus Point Guard und Shooting Guard. Auch wieder Tempo machen, Spiel bestimmen, Taktik und mehr so, ja, in Systemen denken und in Synergien denken und nicht so sehr nur auf Einzelaktionen irgendwie kurz mal einen Punkt machen. Das ist so ein bisschen, kommt dem sehr nah, muss ich sagen, auch meiner Selbsteinschätzung. Wobei das jetzt nichts darüber sagt, ob ich das erfolgreich tun würde. Ich bin ein weniger begnadeter Fußballer auf jeden Fall, auch wenn ich das sehr, sehr gerne gespielt habe, wöchentlich mit Freunden. Bin ich so semi-gut gewesen in dem Sport. Basketball hat mir da schon sehr viel mehr Spaß gemacht in meiner Jugend.
Ja. Ist natürlich jetzt eine hohe Messlatte, was ich gleich sage, aber mir fiel direkt ein, so der Dennis Schröder der Computerspiele, ne? Ja.
Also auf der Erfolgswelle, auf der Dennis gerade reitet, mit vor allem mit der Nationalmannschaft, ja, da reitet man gerne mit. Und das war auf jeden Fall eine Augenweide anzusehen. Und da ist auf jeden Fall eine goldene Generation. Und da sieht man wieder, ne, wie sich so Investitionen in so eine Infrastruktur wirklich langfristig auszahlen, weil der Erfolg kommt ja auch nicht von ungefähr. Der Basketball hat echt krasse Schritte nach vorne gemacht in den letzten Jahren. Ja. Und ich bin, wie gesagt, Basketball-Fan von Anfang an. Natürlich fängt man dann eher mit der NBA an und guckt dann rüber, aber dass natürlich die eigene heimische Liga ja so viel Spaß machen kann und die Spieler auch Potenzial haben, es überall auf der Welt zu schaffen, das macht einen natürlich auch ein bisschen stolz. Ja.
Was ist so das, was Unternehmen von eurer Expertise übernehmen können? Wo kriegen die nochmal einen Impuls? Wo kann man das vielleicht einbinden? Wenn du da ein paar Eindrücke, Geschichten erzählen könntest, wäre das super.
Ja, ich meine, ich glaube, das ist ein sehr, sehr breites Thema und man muss, glaube ich, einen Anfangspunkt wählen, über den man sozusagen das Thema so ein bisschen aufhängt. Ich glaube, es fängt ja immer mit den Mitarbeitenden an in einer Firma. Und wenn wir uns anschauen, welchen kulturellen Impact hat Gaming, dann sehen wir einfach, dass Gaming ein immer wichtiger und immer größer werdender Bestandteil der Unterhaltungskultur, der Freizeitkultur ist. Das heißt, jemand kommt nach Hause von der Arbeit und hat vielleicht früher Fernsehen geschaut und ist heute aber socially connected in dem jeweiligen Gaming-Universum. Ja? Wie gesagt, es geht mir selber auch so, das ist nicht nur, ich spiele jetzt ein Spiel und bin dann stumpf irgendwie abgeschottet, sondern das ist ja eine total soziale Erfahrung, weil ich mich mit Freunden im Voice-Tool meiner Wahl treffe, erstmal frage, wie geht's, und man hört irgendwelche Geschichten und dann wirklich gemeinsam spielt und zockt. Und so geht's ja vielen Eltern von Kindern auch, die dann, wenn sie Hausaufgaben hoffentlich gemacht haben, sagen, ich bin mit meinen Freunden verabredet, und anstatt aus der Tür dann rauszugehen, gehen sie halt an den Computer und spielen. So, das kann man dann, ne, so ein bisschen von halten, was man möchte, aber das ist einfach die Realität. Stichwort Medienkompetenz ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber wenn wir uns nochmal darauf konzentrieren, worum geht's eigentlich, wenn wir darüber reden, dass Gaming auch Unternehmen helfen kann, im Stichwort ja, Digitalkompetenz, Transformation, dann gilt es vor allen Dingen erstmal zu schauen, wie sieht eigentlich die Lebensrealität meiner Belegschaft aus und das Potenzial, das ich im Team habe. Und wenn ich mir Gaming anschaue, dann gibt es ganz verschiedene Facetten. Es gibt ganz starke kollaborative Spiele, die auch ausgelegt sind, dass man einfach sehr, sehr gut im Team funktioniert. Kommunikation, klare Absprachen, nicht zu viel Kommunikation, immer auf den Punkt, auf das Ziel ausgerichtet, klare Erfolgs-, klare Niederlagen, Ereignisse und Erlebnisse, die man gemeinsam teilt, die man aufarbeitet. So ein klarer Drang, auch gemeinsam als Gruppe besser zu werden. Das ist ein Teil dieser Gaming-Welt. Das zweite Thema, was extrem interessant ist, finde ich, ich meine, dass wir über Digitalisierung, müssen wir nicht drüber reden, als wäre das jetzt was Neues oder irgendwie etwas, was man nochmal beleuchten muss. Das passiert in den Unternehmen und das passiert mit einer riesigen Geschwindigkeit. Und was im Gaming auch normal ist, ich glaube, für viele Leute teilweise auch nicht so bewusst, Gaming ist ein sich immer veränderndes Ökosystem. Es ist ja eine digitale Spielform. Und wenn wir beim Fußball darüber reden, dass man halt 20 Jahre braucht, um vielleicht eine Abseitsregel zu reformieren, dann ist das beim Gaming ein Patch, ein Gaming-Update, das dann wöchentlich rauskommt, ja, Game Publisher, dass das ganze Spiel auf den Kopf stellt. Auf einmal ist der Ball nicht mehr rund, sondern eckig und das Tor ist irgendwie oval und auf einmal haben sich alle Regeln geändert. Das heißt, diese Menschen oder Gamer, die in diesem Umfeld unterwegs sind, sind es total gewöhnt, dass sie Spielregeln dauernd ändern und nicht trotzdem in dieser Umwelt Lösungen erarbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Und nicht nur ich singulär, sondern wirklich auch im Diskurs, im Dialog mit meinem Team, je nachdem, wie der Spieler belegt ist. Und das ist, glaube ich, der größte Ankerpunkt, ja, um diese Diskussion aufzuhängen und zu verstehen, okay, warum handelt es sich hier eigentlich? Eine tägliche Transformation von Gaming-Welten, von virtuellen Welten, in denen Menschen immer mehr Zeit verbringen, aus Unterhaltung, aus einem kompetitiven Gedanken, aus einem sozialen Gedanken, was auch immer der Hintergrund ist. Und das ist schon Teil der Lebensrealität eines Teils der jeweiligen Belegschaft in einem Unternehmen. Und wie mache ich mir das jetzt zunutze? Da sind ja offensichtlich Digital Leader in den Unternehmen, die man, wenn man ein entsprechendes Framework bereitstellen könnte, wenn man diese Menschen enabled, wenn man vielleicht auch diese Kultur ein Stück weit dahingehend öffnet, dann setzen sich da Energien frei und auch Potenziale frei, von denen, glaube ich, viele Unternehmen noch gar nicht wissen, dass sie da schlummern und stattdessen die Leute dann irgendwie in irgendwelche Workshops stecken oder in irgendwelche Schulungen stecken, die vielleicht nicht ganz so zielgerichtet sind und nicht ganz den Effekt haben, den sich ja die Firmen dann davon versprechen, als, glaube ich, viel entscheidender ist, ein Framework bereitzustellen und dann zu schauen, was daraus gemacht wird und welche Lösungen dort erarbeitet werden, als immer nur die eine Lösung, die angebliche Lösung bereitzustellen. Das ist ein bisschen der rote Faden oder der Gedanke, der mich da umtreibt und wo wir bei einigen unserer Kunden, mit denen wir sprechen, einfach schon Erfolge gesehen haben, aber wo sich natürlich auch noch ist noch keine feste Wissenschaft drum gebildet hat, sondern wo wir alle so ein bisschen in so einem Experimentierlabor sind und herausfinden, was passt wo und in welcher Situation am besten. So, das ist ein bisschen der Gedanke, den ich habe.
Und kannst du so mal das Stichwort Framework ein bisschen noch beschreiben? Also was ist das, da, damit man sich das besser vorstellen kann?
Also ich versuche hier auch mal wieder so ein bisschen die Analogie zum Gaming. Viele Menschen denken an Games, an dieses feste Spiel. Da habe ich eine Figur, dann spiele ich eine Story oder das ist dann so ein bisschen vorgegeben. Das ist ja eine Lebens- und eine Gaming-Welt von vor 10 oder von 20 Jahren. Heute ist eines der größten Games der Welt die Plattform Roblox. Haben vielleicht auch einige Menschen schon gehört, die halt Kinder beispielsweise haben. Das ist das Thema auf dem Schulhof. Und was Roblox im Prinzip ist, ist nur noch eine Plattform, auf der ich eine Engine benutzen kann, um mein eigenes Spiel zu entwickeln. Und die das nach ganz eigenen, auch physikalischen Regeln vielleicht funktioniert. Und das ist wirklich das Musterbeispiel für Framework. Ich stelle eine Plattform, die nach gewissen Regeln funktioniert, hin. Und dann schaue ich, was meine User produzieren, eigene Karten, eigene Welten und damit auch riesigen Erfolg haben, weil sie vielleicht dann wieder andere Leute ansprechen und sagen, ja, das finde ich ja total interessant. Also es ist eine richtige Creator-Welt, wenn man so möchte, die da freigeschaltet ist. Nochmal, nicht wirklich ein lineares System, das nur auf einem Weg gelöst wird und auf einem Weg funktioniert, sondern ein offenes Framework, in dem digitale Spielregeln gelten, in dem das Ergebnis aber ein Stück weit offen ist und dann seine Audience halt findet oder auch nicht findet. Und nur, wenn man sich einmal vorstellt, wie groß ist denn dieses Roblox, habe ich mir die aktuellen Zahlen heute Morgen nochmal angeschaut. Und die hatten alleine in Q2, also jetzt in der ersten Jahreshälfte, 115 Millionen tägliche User, also 115 Millionen Menschen weltweit, die jeden Tag auf dieser Plattform sind. Das lässt sich mit jedem Social Media Network vergleichen, das man so kennt. Mhm. Und wenn man das dann in Stunden umrechnet, ja, auch das ist ja wieder ein Faktor, also Aufmerksamkeit, dann sind das 28 Milliarden Stunden, die in der ersten Hälfte des Jahres in einer dieser Roblox-Welten verbracht worden sind. Also eine unfassbar große Zahl. Und nochmal, das ist eine Lebensrealität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass Menschen sich auf diesen Spielfeldern bewegen, diese digitalen Spielregeln inhalieren, kennenlernen. Und natürlich, das ist die These, ist es ein Zugewinn, wenn wir diese digitale private Welt, in der diese Spielarten stattfinden, ein Stück weit harmonisieren mit der Unternehmenswelt, ja, mit der Arbeitswelt, in der wir ja auch täglich stattfinden, sei es, ob man jetzt ein Senior ist in einer Firma oder gerade anfängt, aber gerade für die Menschen, die gerade neu in den Job einkommen, die erwarten ja noch mehr ein Stück weit auch, dass sich vielleicht die Lebensrealität, die sie zwischen meinetwegen 12 und 18 kennengelernt haben, auch widerspiegelt. Ansonsten gibt es da ein Stück weit auch Übersetzungsschwierigkeiten und Anpassungsschwierigkeiten. Und dann hat eine Firma eventuell an irgendeinem Punkt auch ein Problem mit dem Nachwuchs. Das sind die, die Ecken, in denen ich gerade so ein bisschen denke.
Ja, also total interessant. Ich bin die ganze Zeit auch in Change-Prozessen oder das, was ich dann in Führungsworkshop dann mal so als Impuls gebe, dass heutzutage, natürlich nicht überall und situationsbezogen, bla bla bla, aber dass es schon grundlegend ist, so mehr Leitplanken zu setzen als Entscheider für die Organisation, als wirklich genau das Ziel. Um dann zu sagen, wir wollen in die Richtung, also vielleicht kann man auch manchmal genau ein Ziel benennen oder ein Zielbild, was aber dann ja nicht ganz genau ausgemalt ist, sondern irgendwie so ein paar Striche, ein paar Kennzeichnungen und so weiter. Und die Leitplanken aber wichtig sind, um dem Team Orientierung zu geben oder der ganzen Organisation. Und dann zu sagen, auch agil, ne, so macht mal. Ne? Und dann fahren wie so, wenn man von A nach B irgendwie muss in Deutschland. Ne? Die einen, die fahren in Kolonne, die anderen fahren einzeln, zu viert oder alleine. Tank- oder Pipi-Stopp wird dann individuell gemacht, aber alle sind auf dem Weg in Richtung Zielbild. So, ne? Und da habe ich den Eindruck, dass das auch vielmehr eben so die Realität, wie du das jetzt auch nanntest, die Lebensrealität widerspiegelt, weil die dann auch mehr Freiheiten haben und ja auch die Experten sind auf deren Stelle, die am besten wissen, wo man jetzt gerade langfahren müsste.
Und da glaube ich, ist Gaming als Spielart oder auch als vielleicht eine spielerische Hilfe, dieses Verständnis als Organisation auch zu absorbieren und auch ein Stück weit vor der Welle zu schwimmen, weil man kann sich immer die neueste Entwicklung spielerisch angucken, man kann die Belegschaft mit einbinden, sagen, was macht ihr da eigentlich so, erzählt doch mal ein bisschen davon. Und hat wirklich eine auch emotional auch positiv aufgeladene Thematik, anhand der jeder mal gerne erzählt und über die man vielleicht eine Brücke baut, um dann genau dieselbe Energie, die dann nach Feierabend investiert wird in diese digitale Spielart, vielleicht auch auf der Arbeit für Organisationen freizuschalten. Aber nochmal ein Gedanke zu dieser agilen Arbeitsmethode. Das muss man als Organisation auch aushalten können. Ne? Das, weil viele Organisationen, die ich so beobachte, die leben immer noch ein Stück weit davon, dass es halt dann ein Stück weit Micromanagement gibt, dass sich Ziele auch, dass es schwer auszuhalten ist, eine gewisse Ungenauigkeit in dem Prozess zu haben, auch wenn das Ergebnis am Ende messbar vielleicht genauso gut oder besser ist. Und da muss man dann rausfinden, okay, wie können wir uns als gesamte Organisation auch ein Stück weit verändern und auch akzeptieren, dass es auch andere Arten gibt, zu arbeiten und als Team auch Ergebnisse zu produzieren. Das betrifft also nicht nur die einzelnen Stakeholder oder Kompetenzträger, die dann so arbeiten, sondern das betrifft immer den ganzen Organismus.
Kann ich gut hören. Also ich glaube, das habe ich letzte Woche auch, war ich bei einem Kunden und da ging es eigentlich grundlegend um das Thema Vertrauen. Also vertraue ich eigentlich der Truppe, das so hinzukriegen? Also klar, du musst wie du auch sagst, ne, so das Framework aus dem digitalen Mindset oder Leitplanken da Flöcke einhauen, damit das dann eben auch passiert. Also man muss viel weniger führen, wenn du einfach mal die Prozesse und Strukturen so festhältst und sagst, so muss es halt sein, weil wir Menschen dann auch schlau genug sind, also ne, wir halten es dann dran oder man muss halt als Führungskraft nachschärfen, so wie Eltern bei den Kindern, ne, so Zähne putzen und Sachen packen, Rucksack für die Schule ist eigentlich auch klar, ne? Da muss man dann halt manchmal nochmal ran. Und dass das aber ein großes Thema ist, gerade so ein bisschen so von der älteren Generation, also ich bin jetzt so 52, aber würde mich fast noch nicht mal dazu rechnen, so bei denen, die ich im Kopf habe, die ja aus bestem Wissen und Gewissen, so wie die es auch gelernt haben und wie es auch vielleicht stimmig war, viel vorgegeben haben, viel kontrolliert haben. Und jetzt so für die in deren Mindset da umzuparken, dass die jetzt mehr Freiräume lassen und ihr Kontrollbedürfnis weniger engmaschig bedienen können, erlebe ich auch als wirklich großen Move. So gerade in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheiten sind, gesellschaftlich, politisch, ökologisch und so weiter. Das ist schon was man da aushalten muss. Wie sind denn so deine Erfahrungen da? Du hast ihn gerade schon Luft geholt, aber bei dem Thema dann noch mal ein bisschen tiefer gehen oder an von einer anderen Sichtweise.
Also, Entschuldigung. Ja, genau wie du sagst, also es ist wirklich, was ich oft beim Thema Gaming erlebe, sind zwei Dinge eigentlich. Zum einen eine starke Ablehnung, weil man selber irgendwie sich nicht zu dieser Generation zählt oder das einfach auch schlecht findet. Also man bewertet das auch direkt. Das hatten wir eigentlich in der Historie immer wieder. Früher war es dann Rockmusik und dann war es wieder was anderes und jetzt ist es halt auch ein Stück weit Gaming. Also immer wenn die nächste Generation was ganz anders macht oder andere Werte vielleicht auch vertritt, dann kommt man vielleicht in so eine Ablehnung. Und da tun sich viele Organisationen dann oder einige Organisationen vielleicht auch keinen Gefallen, das, was vielleicht für das Team oder für die Firma wichtig wäre, nicht zu machen oder zu lassen, weil man als Führungskraft, als Entscheider vielleicht eine persönliche Ablehnung gegenüber der Materie hat. So, das ist teilweise leider immer noch so. Wo ich auch sagen muss, wenn man heute in den DAX schaut, gibt es ja viele junge CEOs auch. Und da weiß ich von einigen auch, dass sie selber gespielt haben und diese Materie auch sehr, sehr gut kennen. Also dann überhaupt nicht diese Verteufelung stattfindet, sondern auch eine gewisse Offenheit. Also die wirklich auch ein Stück weit veranlagt in der Charakteristik, in der Person selber, die dann die Entscheidung dafür trifft. Aber es ist eigentlich kein Thema, das zu den Menschen keine Meinung haben. Und einige jüngere, auch dann im HR-Bereich tätige Menschen, totale Offenheit, ja, sich auch zu überlegen, okay, was können wir im Recruiting machen, wie können wir vielleicht auch in der Retention die Bindung auch stärken, indem wir solche Programme auch aufsetzen, die auch zeigen, dass das Thema Gaming auch von der Firma ein Stück weit anerkannt wird auch. Das sorgt auch wieder für so eine emotionale Bindung. Also ich wollte einen Punkt da auch nur ein Stück weit unterstreichen. Also es steht und fällt wirklich mit den Führungskräften, die sich dem entweder entgegenstellen aus Prinzip oder aus dem Weg gehen im Positiven und sagen, hey, ich vertraue mal dem Thema und schau mal, wo es am Ende hingeht. Aber so ein halbherziges Weggucken und einfach mal machen lassen, das wird der Sache auch nicht so ganz gerecht, weil wir, wie wir eben beide schon festgestellt haben, es braucht eigentlich einen ganzheitlichen Approach, wenn man wirklich die Benefits am Ende haben möchte, der nicht sagen kann, okay, wir lassen Gaming mal in diesem einen Silo, sondern man muss dann schon schauen, was will ich am Ende raushaben und wie können wir es dann ganzheitlich auch für unsere Organisation einsetzen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass jeder am Arbeitsplatz anfängt zu spielen. That's not the point. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht irgendwie falsch rübergekommen. Es geht da wirklich nur um die Übersetzung dieser Digitalkompetenz, die man darüber erwirbt in der Arbeitswelt.
Und wenn du ganzheitlich sagst, was wäre so, kannst du da mal so einen Case skizzieren? Was wäre das so, was du empfehlen würdest, so quasi so als Grundrechenart, ne, dann Schablone, wie auch immer, dann kann man ja jedes Unternehmen gucken, was da für das Unternehmen passt. Aber kannst du da so ein paar Worte zu sagen?
Ja, das sind ja oft sensible Themen, aber ein Beispiel, das ich immer gerne bringe an der Stelle, ist die SAP. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Jetzt haben wir eine sehr lange Kooperation schon und die haben sehr früh in 2016 angefangen, sich mit dem Thema E-Sports auch zu beschäftigen und haben daran geglaubt und glauben nach wie vor dran, dass das für das HR als auch für das Development-Thema ein starkes Zugpferd sein kann. Und da haben sie sich ein bisschen umgeschaut in Waldorf und gesagt, ja, also richtig, wissen wir jetzt nicht genau, wen wir darauf setzen. Wir heiraten zwei Leute oder drei Leute und haben wirklich ein Team aufgebaut, das dann wirklich aus Gamern bestand. Die werden im Leben, also natürlich haben die fachliche Qualifikation, natürlich haben die ein IT-Studium und Umfeld, aber diese Talents wären nie im Leben zu der SAP gekommen, sondern die sind aufgrund dieser neu gegründeten dann E-Sports Gaming Unit zu der SAP gewechselt und das war natürlich beidseitig eine super Erfahrung, ne? Für die SAP zu sagen, ja, natürlich können wir dann auch dieses Talent tracken, wenn wir die richtige Sprache sprechen. Und für die Talents würde ich sagen, wow, hier ist wirklich Deutschlands wertvollstes Unternehmen und so mit riesigen Möglichkeiten. Ich meine, wenn man sich anschaut, das ist ja ein Schlaraffenland für Entwickler, ja, die Technologien, die Plattformen, die da bereitgestellt werden. Und die Voraussetzung war hier, sozusagen nicht dieser HR-Quick-Win, sondern und natürlich damit auch das nach vorne stellen, also die Menschen, die dann in dem Team gearbeitet haben, die waren dann auch in gewissen Gaming-Communities relativ präsent oder sind nach wie vor dort präsent und erzählen dann über den Arbeitsalltag. Also da hat auch so eine Übersetzung dann stattgefunden in die Community hinein, sodass auch wieder andere gesehen haben, wow, das ist ja nämlich ein Beispiel, das wünsche ich mir jetzt auch als Karriere. Der zweite Punkt ist aber auch wirklich, dass man sich auseinandergesetzt hat mit Gaming und E-Sports auf einer technischen Ebene und dann gesagt hat, okay, wie können wir das Thema denn besser machen oder wie können wir das Thema weiterentwickeln, wie können wir denn ein Problem lösen? Und ein Problem, das wir damals identifiziert haben, war, und das werden vielleicht viele Hörer und Hörerinnen vielleicht nachvollziehen, wenn man sich dann mal so ein Gaming-Event oder so ein E-Sports-Event anschaut, dann sieht man ganz viele bunte Bilder und dann, ne, dann nennt man das E-Sports und dann spielen so zwei Teams. Aber ich verstehe gar nicht, wer da gerade gewinnt, wer da spielt, was passiert denn da eigentlich? Und die SAP hat ein Projekt gemacht und mit anhand dieses Talents, das sie gewonnen haben, und haben kontextbasierte Informationen live in diese Games eingeblendet. Das heißt, die haben ihre riesige SAP HANA genommen, die Daten live verarbeitet und dann wieder in den Broadcasts, das wird ja dann alles übertragen, auf YouTube oder Twitch oder so, und haben das dann da wieder ausgespuckt, sodass man sozusagen als Zuschauer, dem das Spiel unbekannt war, wissen konnte, ey, das Spiel, das Team Rot, das liegt in Führung, weil es hat so und so viel Gold mehr oder es hat diesen spielerischen Vorteil. Und so ging das dann das ganze Spiel über und du hast wirklich das Gefühl, etwas verstanden zu haben, obwohl man das Spiel selber nicht spielt. Das hat ein riesiges Problem gelöst für E-Sports, weil E-Sports natürlich immer wieder auch den Zugang in einen größeren Markt und so ein größeres Verständnis im Mainstream auch sich erhofft hat. Aber ja, offensichtlich hat sich darum niemand richtig kümmern können und so konnte dann die SAP ein Problem lösen und diese Software wird bis heute auch noch eingesetzt, was dann wiederum dazu geführt hat, im späteren Verlauf, dass sich eine SAP auch auf der Gamescom gezeigt hat. Die Gamescom ist die größte Games-Messe der Welt, hat jetzt im August wieder stattgefunden, über 350.000 Besucher. Und dann, also dieses Jahr waren sie nicht dabei, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Und dann kommen so schöne Situationen auf, dass Vater und Sohn auf der Gamescom zu dem SAP-Stand kommen und der Vater sagt so, hey, SAP, was macht ihr hier? Ich kenne euch ja von der Arbeit. Und der Sohnemann hat natürlich noch nie von SAP gehört und beide haben erstmalig so eine Erfahrung mit der SAP. Und ja, da hat man sich dann einfach wirklich auch überlegt, okay, wie kann ich jetzt genau die Situation, wie kann ich dem Vater erklären, warum SAP wichtig ist und dem Sohnemann erklären, anhand von dann zum Beispiel dieser Spieleintegration, die ich gerade gesprochen habe, dass SAP echt coole Dinge macht, total greifbar und auch an der Lebensrealität dieses dann jungen Spielers angelehnt ist. So, das ist wirklich ein Best Case. Summa summarum und wie gesagt, das Engagement, das hat in 16 angefangen, das setzt sich bis heute noch fort, also schon an der 10 Jahre, wo sich das Thema immer weiterentwickelt hat und wo ich schon sagen muss, klar, nicht jede Firma, über die wir hier sprechen oder für das Thema generell interessant ist, ist eine SAP. Da liefen natürlich noch ganz viele Transformations- und Digitalisierungsprozesse im Hintergrund und das war sozusagen ein kleiner Fahrstreifen, der dazugehörte und dennoch zeigt es einfach, den Mut zu haben, ganzheitlich reinzugehen, wirklich das gesamte Potenzial anzugucken und dann auch end-to-end-to-end zu kommunizieren und irgendwie Output zu generieren, der sichtbar gemacht ist. Das ist für mich, da geht mir jedes Mal noch das Herz auf, wenn ich an diese Story denke.
Ja, ich habe hier parallel, als du erzählt hast, nochmal geguckt. Wir hatten einmal an Spieltag 34, hatten wir Dennis Irjatsch von Amazon Web Services da und der uns auch erzählt hat, wie die ganzen Daten, die die haben beim Fußball oder Formel 1 Rennen, dass das alles aufbereitet wird und jetzt mal Beispiel Fußball den Reportern dann an die Hand gegeben wird, wie viele Spieler überspielt wurden oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, hier ein Tor zu schießen oder eben nicht, damit die auch was erzählen können dann nochmal, ne, was irgendwie dann faktenbasierter ist oder einfach nur mal so für den Zuschauer dann noch ein paar Daten an die Hand zu geben. Das war auch super interessant. Und sag mal, was hat die SAP da davon gehabt? Vielleicht hast du eben gesagt, aber mir ist nicht so ganz klar geworden. Also hat die sowas, dass die dann nochmal in dieser Zusammenarbeit dann Impulse kriegt, wie sie auf ihre eigene Produkte gucken kann oder auf ihre eigene Organisation, wie sie da Projekte aufziehen kann? Oder was war für die da ein großer Benefit?
Ja, zum einen natürlich dieses agile Team, das dann da zusammengestellt wurde und mit einer neuen Industrie, dann in dem Fall Gaming E-Sports, Anknüpfungspunkte entwickeln konnte. Also die SAP hat auch Kunden gewonnen, die dann aus dieser Gaming-Industrie gekommen sind, aufgrund dieses Engagements, oder zumindest aber ein Faktor auch dieses Engagement. Und das, weil man sich sozusagen geöffnet und auch verstanden hat, was sind denn die Problematiken, was sind die Themen, was können wir sozusagen konfektionieren, aber natürlich auch mit den klassischen Produkten, die in SAP hat, dann auch reingehen und auch wieder der Industrie helfen, die zu dem Zeitpunkt auch relativ jung war, auf die Beine zu kommen, beziehungsweise große Schritte nach vorne zu machen in der Professionalisierung von der Business Suite, die da benutzt wird. Und Employer Branding, das Thema hatte ich, glaube ich, kurz angeschnitten, ist ein wichtiger Punkt. Also es ist wirklich auch ein gegenseitiges Lernen, aber natürlich auch öffnen, sagen, hier bin ich und das ist das, was ich für euch übrigens tun kann. Na, klar, ich will von euch lernen, ich will irgendwie auch mich attraktiv machen für die Arbeits- und Fachkräfte von morgen. Ich glaube, da wissen wir ja auch, dass wir in einem sehr, sehr kompetitiven Umfeld unterwegs sind, wo wir auch ein Problem haben. Aber da kann man sich ja herausstellen und zum anderen aber auch den Markt von morgen immer wieder aufbereiten. Und die Dinge, die eine SAP für den E-Sports getan hat, auf einer technischen Ebene, wie gesagt, die mussten von Scratch neu entwickelt werden. Ne? Also da findet dann auch so ein Transfer ein Stück weit statt. Also das ist sozusagen auf der Ebene und klar, dann gab es auch klassische Sponsorings, Event-Sponsorings, Team-Sponsorings und dann geht es dann auch ein Stück weit um Visibility einfach in Gen Z, also Brand Awareness, die dann auch geschaffen wird.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen, da so auch gerade so von der jüngeren Generation ein bisschen mehr Sexiness in die Unternehmen reinzubringen oder vielleicht ist das falsche Wort, da, aber weil es das vielleicht wieder überzieht, aber so das flexiblere, lockere, was von ein bisschen Anführungsstrichen jüngeren Generationen auch gelebt wird und vielleicht eben auch erwartet wird im Sinne der Marke, zu der man kommt im Unternehmen, dass das nicht so staubtrocken ist. Das ist ja dann auch ganz viel, ja, mit das erlebe ich eben in Change- und Transformationsprozessen, ganz viel mit Identifikation zu tun, mit mir als Person. Aber auch so mit dem Umfeld, in dem ich mich privat bewege oder beruflich bewegen will, passt das zu dem Arbeitgeber, den ich habe oder zu dem ich gehen will?
100%. Und vielleicht nochmal ganz kurz anzuknüpfen an deine AWS-Geschichte. Und das ist ja der Riesenunterschied auch. Ich meine, es wird sehr, sehr viel Geld investiert und SAP hat auch sehr, sehr viel Geld investiert in einzelne Sportarten, um den klassischen Sport zu digitalisieren. Ne? Also wo hängen da nicht überall Kameras und Sensoren und ob das jetzt beim Training ist oder beim Live-Spiel und wir haben ja immer noch das VR-Thema, das da teilweise noch problematisch ist und so weiter und so fort und beim Tennis und beim Segeln und so. Also ganz viele klassische Sportarten, wo man hofft, Datenpunkte zu kreieren, die dann irgendeinen Nutzen haben, versus im Gaming und E-Sports ein 100% nativer Spielort oder Sportart, wie auch immer man es nennen möchte, die 100% digitale Daten bereits aufbereitet und ausspuckt. Ne, das ist auch noch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und warum es sich nochmal, ne, so viel mehr lohnt, auch meiner Meinung nach, zusätzlich auch in den E-Sports und das Gaming zu investieren, weil da muss man nichts übersetzen, da muss man eher überlegen, wie begrenze ich die Datenmenge und um wirklich halt auch das sozusagen den Noise auszublenden und mich auf die Core KPIs auch zu fokussieren. Also ist nochmal eine etwas andere Challenge.
Also ich erinnere mich auch an eine Doku, die ich mal so über E-Sports gesehen habe von vor 2 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber da war auch so beeindruckend. Da haben die so ein paar Teams begleitet bei den, weiß ich nicht, ne, so wie Weltmeisterschaften des E-Sports und so weiter. Und die Nachbesprechung wurde dann eben auch gezeigt. Dann haben die dann die ganzen Daten aus dem Spiel, hatten die ja direkt dann da und konnten dann überlegen, was sie hätten anders machen können, so fürs nächste Spiel. Das fand ich echt total cool, wie das da gelaufen ist. So, und wie professionell das aufbereitet wurde. Und schon da dachte ich so, ja, da kann man sich ja vielleicht mal ein Scheibchen abschneiden, so als Unternehmen.
Ja, total. Also wie gesagt, E-Sports ist für mich auch nur so ein bisschen die Speerspitze des gesamten Gaming. Also wir zeigen so das Potenzial, wir heben einige der Spieler auf eine Bühne. Es gibt auch da einfach diese Zuschauerbegeisterung. Jetzt im August war auch hier in Köln in der Lanxess Arena auch ein riesiges ausverkauftes Event, 3 Tage lang, 14.000 Leute, die dann da den Weltmeister in Counter-Strike gekürt haben. Also das gehört dazu, zu der Emotion, aber nochmal, Gaming ist ja als Gesamtthema viel, viel größer als jetzt sozusagen nur dieser wettbewerbsorientierte Spaß. Und nochmal, das Potenzial liegt wirklich im gesamten Gaming-Umfeld. Und wenn man dann nochmal genauer hinguckt, man denkt ja oft, man hat gar keinen Touchpoint damit. Aber das Thema Gamification, das ist auch so ein ganz wichtiges eigentlich, das hat dann doch Einzug gefunden in eigentlich ganz viele digitale Lebensteile. Also viele machen vielleicht auch Duolingo oder nutzen eine andere Sprachlern-App. Und wenn man sich die genauer anschaut, dann findet man dort alle Merkmale, die man auch in Games finden würde. Also das nennt man dann Gamification. Die halten dich dann motiviert, die fordern dich auf, in der Rangliste mitzuspielen, die zeigen dir ein Level, die geben dir irgendwie ein direktes Feedback über irgendeinen schönen bunten Screen, weil du irgendwas toll gemacht hast, du hast die App wieder geöffnet oder so. Das gibt's, da gibt's wirklich teilweise schon Banking-Apps, ja. Jetzt kriegst du irgendwie ein Ranking, wenn du ein paar Mal Aktien tradest oder so, keine Ahnung. Also, das ist wirklich, also Gamification, selbst wenn man von Games selber denkt, ja, ich bin ja gar kein Gamer, ja, aber Gamification ist quasi die Essenz und die findet man in allen Teilen wieder. Also das Gefühl, sich dagegen wehren zu müssen oder zu können, ich glaube, das kann man, die Energie kann man sich sparen. Jetzt ist eher die Frage, wie mache ich mir das zunutze und welche Benefits kann ich wirklich implementieren und wie mache ich das, ja, wie erhebe ich das zur Kultur und auf meine digitale Agenda sozusagen.
Ja, also ich selber würde mir wünschen, wirklich, dass auch dieses quasi Verspieltsein oder Verspieltheit noch wieder mehr reinkommt. Also ich bin jetzt von Haus her Diplompädagoge und nicht, dass ich jetzt irgendwie alles besser wüsste von der Didaktik her und so, das ist auch schon ein bisschen her. Und gleichzeitig sehe ich halt in Schulen und auch in Organisationen wieder noch so oldschool, so wie aus dem letzten Jahrtausend geführt, gearbeitet wird und teilweise noch so mit Matrizen. Und wo du Duolingo ansprichst, ne, mein Sohn hat auch, der lernt da auch noch Englisch und meine Tochter, glaube ich, noch im Spanisch so ein bisschen, ne, aber mit Englisch habe ich das ein bisschen mehr verfolgt und mir einen eigenen Account auch genommen, dann, um da ein bisschen mitzulernen und mal zu gucken, wie ist denn das eigentlich? Also mein Sohn, es gab noch andere Apps, die waren sowas von upturned, ne, so karteikartenmäßig, die sind wirklich, und haben sogar Geld bezahlt, wurden nie angeguckt, Duolingo als Beispiel, ja, morgens noch vor der Schule schnell die 3 Minuten, damit ich mein irgendwie Ziel und irgendwie mein Pokal bekomme, ne? Und das war so offensichtlich, dass einfach da auch diese Freude mit dabei ist oder auch dieser positive Wettkampf, Charakter dann eingespielt wurde. Ich habe auch in meinem Account ab und zu so Sätze gehört wie, Volker, war so lange nicht dabei, was ist los, ne? Komm, gibst du auf, aber nett formuliert, dass ich dachte selber so, okay, dann gucke ich da doch nochmal rein, ne? Wo ich dann so nicht, mein Freund, ne? Und natürlich war dann das Ziel erreicht, was ja auch gut ist.
Diese ganzen Mechanismen haben auch Gutes. Ich möchte das aber jetzt auch nicht nur schönreden. Natürlich wird da auch viel mit Dopamin-Kicks gespielt. Klar. Und ja, auch wenn TikTok oder Instagram oder so, die verwenden dieselben Mechaniken oder ähnliche Mechaniken, dann wiederum um auch ein Stück weit das Gehirn zu manipulieren und eher so eine Art Abhängigkeit auch wieder zu schaffen, damit man möglichst viel und lange auf der Plattform bleibt. Also da bin ich wieder beim Stichwort Medienkompetenz. Ich bin in diesem Bereich, ich würde sagen, ich kenne mich relativ gut aus in vielen Bereichen, aber ich bin auch sehr zurückhaltend, wenn es dann um Medienzeit mit meinen Kindern geht, weil es viel wichtiger ist, dass sie einfach verstehen, welche Mechanismen klicken da eigentlich und warum ist das so. Und ich glaube, sonst ist es sehr, sehr gefährlich auch, ohne jetzt zu sehr da auf die Erziehungsschiene zu gehen, aber diese Systeme einfach den Menschen zu überlassen. Und ich glaube auch, gerade jungen Menschen dann, ne, die sozusagen dem ausgesetzt sind und noch nicht die selbstständig sich die Gedanken dazu so machen können und vielleicht auch nicht wollen in dem Alter. Aber genauso kann man dann übersetzen, auch wenn man das in einem Unternehmen einführen möchte, es gehört viel Erklärung dazu. Ne? Also zu sagen, ihr habt eben ein weißes Blatt Papier und ein paar Stifte, jetzt macht mal. Das ist dann auch wieder nicht zielführend. Nochmal, wir haben viele Unternehmen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben viele Unternehmen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die sind halt einfach so gewachsen und das ist nachvollziehbar. Und da muss es aber trotzdem natürlich ein klares Ziel oder eine Anforderung geben, dass man vielleicht sich in die Richtung entwickeln möchte und trotzdem auf eine Art und Weise moderieren, die allen oder vielen die Chance gibt, dann zu partizipieren. Ne? Das ist eine Herausforderung. Also ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre das hier eine Plug-and-Play-Lösung. Und warum macht das nicht jeder schon so? Mhm. Es geht mehr darum, den Gedanken anzustoßen, da passiert was. Wir haben eine spielerische digitale Welt, die uns helfen kann, vieles zu erklären, vieles auch intrinsisch motiviert herbeizuführen, was vielleicht in anderen Konzepten, du hast ein wunderbares Beispiel mit der Karteikarten-App, zum Lernen versus Duolingo, also ne, was wird mehr benutzt? Ähnlich könnte man das Bild auch in Unternehmen zeichnen. Muss es jetzt irgendeine staubtrockene Fortbildung sein oder gibt es vielleicht auch noch andere spielerische Arten der Weiterbildung und sozusagen des Systemerlernens? Darum geht es so ein bisschen, sich darüber Gedanken zu machen und sich dem sozusagen auch, sich das bewusst zu machen. Und und am Ende des Tages nicht. Ein Schuh passt allen. Jeder hat andere Voraussetzungen und Geschwindigkeiten. Aber die Kompetenz ist vorhanden, die Gesprächspartner sind vorhanden. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen mein Punkt, ja.
Das ist ja eigentlich schon der Abschlusssatz. Also meine Frage an sich ist jetzt noch, vielleicht ist es das fast auch, wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren, wenn du dann noch kurz ein Statement im Hinblick auf die Zeit. Wir sind kurz vor Abpfiff der Spielzeit. Wenn du da noch mal kurz einen Blick drauf werfen könntest.
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Glaskugel und ich tue mich immer schwer mit der Prognose. Ich glaube, wenn ich vor 5 Jahren hätte eine Prognose abgeben müssen, dann wäre ich in ganz vielen, wir waren eben noch bei Politik und die Ökologie und Ökonomie der Dinge, wäre ich bei allen Dingen falsch abgebogen. Aber nochmal, ich möchte den Satz auch nochmal betonen, dieses Thema geht nicht weg. Lass uns das nicht moralisch irgendwie aufladen. Lass uns die Chance ergreifen, die da drin liegt. Wir haben eine digitale, native Jugend, die noch in ganz anderen Lebenswelten aufwächst, als wir das vielleicht noch getan haben. Das kann man jetzt, wie gesagt, auch wieder irgendwie doof finden, aber das ist so, lass uns damit auseinandersetzen und schauen, wie wir dieses Potenzial heben können. Da liegt ein riesiges Potenzial. Wir brauchen eine andere Ansprache, wir brauchen eine andere Offenheit, wir brauchen ein anderes Framework als das, was wir an vielen Stellen heute vorfinden. Und darüber müssen wir uns heute Gedanken machen. Ansonsten werden die Probleme, die wir aktuell haben, nicht besser, sondern schlechter. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach die Potenziale, die wir haben, das ist jetzt eher allgemein gehalten, einfach nutzen und eine Offenheit dafür haben und dann schauen, wie wir jeweils beste Lösungen implementieren. So, das wäre mein Wunsch. Und nochmal, wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Und wenn ich dann in 5 Jahren wieder Gast sein darf bei dir, Volker, dann ich sagen, I told you so, aber wir werden auf einen riesigen Markt gucken, der noch weit viel mehr Zeit und weit viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als das heute der Fall ist.
Hm. Ja, super. Lieber Alex, vielen herzlichen Dank. War super interessant, das Thema. Hätte noch viel mehr Fragen stellen können, aber dann wird es vielleicht ein bisschen lang.
Ich rede auch immer so viel, das tut mir leid.
Ja, aber das ist ja der Sinn beim Podcast. Das Interview, das muss es, sonst wenn du nur so zweisilbrige Antworten gibst, dann ist ja langweilig und schnell vorbei. Somit geht bei uns Spieltag 46 zu Ende mit dem Thema Build a Rocket, Gaming Mindset für Transformation und Change in der Business Liga. Mit Alex, dir vielen Dank für euch, liebe Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr da auf YouTube vorbeischaut, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in der Business Liga vorbeizuschauen und damit verabschieden wir uns aus der Kommentatorenbox, beide in Köln diesmal. Bleibt gesund, Sport zum Gruß und bis zum nächsten Spieltag. Mach's gut, ciao.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.